SR Kultur. Religion und Welt.
Mein Name ist Frank Hofmann, herzlich willkommen. Unser erstes Thema befasst sich mit russischen Männern und Frauen, die Schutz suchen, damit sie nicht gegen die Ukraine in den völkerrechtswidrigen Krieg ziehen müssen. Der Verein Connection in Offenbach, der sich für die Rechte von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern stark macht, kritisiert die Praxis in Deutschland, wonach diese Menschen im Stich gelassen werden, so heißt es. Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine seien rund 250.000 Russinnen und Russen aus ihrer Heimat geflohen. Bei uns in Deutschland haben laut Bundesamt für Migration rund 5.400 russische Männer zwischen 18 und 45 Jahren Asylanträge gestellt. Nur ein kleiner Teil wurde offenbar anerkannt. Darüber konnte ich mit Rudi Friedrich vom Verein Connection in Offenbach vor der Sendung sprechen. Ihnen einen schönen guten Tag, Herr Friedrich.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Hofmann.
Sie stellen jetzt eine ganz klare Forderung an die Politik, gerade auch an die nächste Bundesregierung, was Asyl für Menschen angeht, die sich nicht für Russland an diesem Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligen möchten. Wie genau sieht Ihre Forderung aus?
Ja, zum einen haben wir mit Freude gesehen, dass die deutsche Bundesregierung vor 2 Jahren, also kurz nach Beginn des Krieges, schon gesagt hat, dass Deserteure aus Russland einen Schutz erhalten sollen. Und unseres Wissens trifft das auch zu. Aber dann haben wir jetzt gerade wieder festgestellt, nach Zahlen vom Bundesamt für Migration, dass nur 6% der militärdienstpflichtigen Männer wirklich anerkannt werden, 30% werden abgelehnt. Und wir haben auch verschiedene Bescheide vorliegen. Und das betrifft vor allen Dingen diejenigen, die so klug waren, rechtzeitig vor dem Krieg zu fliehen, die gar nicht erst ins Militär gegangen sind. Sie werden Militärdienstentzieher genannt, also jemand, der da gar nicht erst hingegangen ist. Und ihnen wird jetzt gesagt, wenn sie wieder zurück nach Russland gehen müssen, dann ist es ja nicht beachtlich wahrscheinlich, dass sie in den Krieg einberufen werden. Nicht beachtlich wahrscheinlich heißt, ja, es kann passieren, aber es sind so viele, die da einberufen werden können. Ihnen wird das vielleicht oder wahrscheinlich nicht passieren. Das ist die Argumentation des Bundesamtes. Und wir sagen nun, wir sehen ja, dass das ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Das ist ein Angriffskrieg von Seiten Russlands. Und in einem Angriffskrieg hat nach den Richtlinien des Internationalen Strafgerichtshofes jeder die Verpflichtung, sich den Verbrechen eines Krieges und natürlich auch dem Verbrechen eines Angriffskrieges zu verweigern. Und wenn die das tun, dann müssen die auch geschützt werden. Das ist unsere Forderung.
Das Thema ist sehr komplex. Man muss da unterscheiden zwischen Militärdienstpflichtigen und Deserteuren. Sie haben das gerade schon angesprochen. Wo liegt da der Knackpunkt? Können Sie das noch ein bisschen uns verdeutlichen?
Naja, es sind welche im Militär, die werden zwangsrekrutiert, oder es sind auch welche, die freiwillig zum Militär gegangen sind und die angesichts des Krieges in der Ukraine gesagt haben, ich kann das nicht unterstützen, ich desertiere, ich haue aus dem Militär ab. Das sind Deserteure. Und es gibt diejenigen, die gesehen haben, gerade nach den Rekrutierungen, nach der Teilmobilmachung Ende 2022, da wurde ja eine Teilmobilmachung verkündet in Russland, da gab es Razzien, da wurde auf den Straßen kontrolliert, da wurden Männer weggefangen, die angesichts dessen gesagt haben, mir droht, in den Krieg rekrutiert zu werden und deswegen muss ich das Land verlassen, damit ich dieses Risiko nicht habe. Ich will da nicht kämpfen, ich will mich dem verweigern. Und sie haben das auch gemacht, weil deutsche Politiker, Politikerinnen gesagt haben, wir wollen die schützen. Und dann wurde auf das Asylverfahren verwiesen. Und wenn die hier Asyl beantragen und beantragt haben, dann sehen sie sich mit diesen Entscheidungen konfrontiert, dass sie abgelehnt werden, weil gesagt wird, ja, aber beachtlich wahrscheinlich ist das ja nicht, dass sie da rekrutiert werden.
Woher hat das BAMF seine Informationen, um sagen zu können, das ist ja nicht beachtlich wahrscheinlich?
Die Informationen sind zum großen Teil aus Berichten, die von europäischen Institutionen geschrieben worden sind, zum geringeren Teil von Organisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Antikriegsorganisationen aus Russland, die sehr effektiv und sehr gut arbeiten. Darauf beruft sich das BAMF in der Regel nicht. Der Knackpunkt ist diese beachtliche Wahrscheinlichkeit. Dann sagt das Bundesamt für Migration, naja, da gab es die Reservisten und 300.000 sind einberufen worden, aber es gibt ja 25 Millionen. Wo ist da die beachtliche Wahrscheinlichkeit? Auf der anderen Seite sagen wir, wenn es hier um einen völkerrechtswidrigen Krieg, um einen Angriffskrieg geht, dann kann es nicht um solche Zahlenspielereien gehen, sondern es darf niemand einberufen werden, der sich richtigerweise und nach dem römischen Statut diesem Angriffskrieg verweigert.
Sie kritisieren auch eine Gerichtsentscheidung und sagen, hier wird ein Präzedenzfall geschaffen. Das führen Sie auch so an, dass Sie sagen, da sind schon Gerichte, die sich auf diese eine Entscheidung, diese erste Entscheidung bei weiteren Verfahren berufen. Um welche Entscheidung handelt es sich und welche Konsequenzen folgen daraus?
Ja, es ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg und das Oberverwaltungsgericht ist sozusagen die dritte Stufe der Entscheidungspyramide. Erst entscheidet das Bundesamt für Migration, dann kann man dagegen Klage erheben, dann entscheidet ein Verwaltungsgericht darüber und dann kann es noch eine Berufung geben an das Oberverwaltungsgericht. Mhm. Das hat die Berufung angenommen vom Bundesamt und hat genau dieses erneut festgestellt. Wenn es keine beachtliche Wahrscheinlichkeit für eine Einberufung gibt, dann gibt es keinen Flüchtlingsschutz. Mhm. Und da das Problem bei solchen Entscheidungen ist, das Oberverwaltungsgericht als höheres Gericht ist sozusagen in einer gewissen Weise weisungsbefugt zu den anderen Gerichten. Die müssen sich auch dann daran halten. Es gab ein paar Verwaltungsgerichte, also auf dieser zweiten Ebene, die gesagt haben, ja, wir sehen aber hier die Notwendigkeit, einen Flüchtlingsschutz zu geben. Wir befürchten, dass das mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes beendet sein wird.
Lassen Sie uns mal auf eine moralische Verpflichtung zu sprechen kommen, unserer Gesellschaft hier in Deutschland, diesen Menschen zu helfen, wo Putin als Kriegsverbrecher eingestuft ist, wo der Krieg gegen die Ukraine als völkerrechtswidrig eingestuft. Wie hoch ist denn als Gesellschaft unsere moralische Verpflichtung, das jetzt auch einzulösen?
Ja, für mich ist das ganz klar. Natürlich brauchen die einen Schutz. Und ich finde es eigentlich widersinnig, wenn Politiker, Politikerinnen sagen, wir wollen einen Schutz geben und auf der anderen Seite dann nur auf das Asylverfahren verweisen und sich überhaupt nicht darum kümmern, was da wirklich passiert. Ja, ich gehe ja davon aus, dass PolitikerInnen auch durchaus informiert sind und wissen, was dann da passiert. Außerdem erzählen wir das ja ständig und reden auch mit PolitikerInnen. Die Leute werden einfach hängen gelassen. Und das gilt für die alte Bundesregierung. Und ich hoffe sehr, dass wir mit einer neuen Bundesregierung da nochmal einen Ansatz finden können, dass eben diese auch einen Schutz bekommen. Ich denke, das ist eine völkerrechtliche Verpflichtung und es ist auch eine moralische Verpflichtung. Ja.
Die nächste Bundesregierung ist ein gutes Stichwort. Mit welchem Gefühl schauen Sie auf die Wahl, was Ihre Belange angeht und Ihre Ziele?
Naja, es ist in den letzten Jahren sowieso nicht einfacher geworden. Ich denke, dass es immer darum geht, ob Menschen, ob Parlamentarier, ob von der Bundesregierung Leute bereit sind, dieses Thema wirklich sich anzuschauen und auch mit dem Blick anzuschauen, nicht einfach nur Flüchtlingsabwehr zu betreiben, sondern ganz konkret zu gucken, brauchen die einen Schutz? Und ja, wenn es völkerrechtlich notwendig ist, dann auch zu schauen, dass die einen solchen Schutz erhalten.
Sagt Rudi Friedrich vom Verein Connection in Offenbach. Herr Friedrich, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Es gibt eine neue Studie rund um Pädophilie in der evangelischen Kirche. Sie bezieht sich auf drei Männer, renommierte Pädagogen, die auf den deutschen Kirchentagen gern gesehene Gäste waren auf den evangelischen Kirchentagen. Hartmut von Hentig, Helmut Kendler und Gerold Becker. Was damals kaum einer wusste und was erst in jüngerer Zeit erforscht wurde, Kendler hat Kinder an zum Teil vorbestrafte Pädokriminelle vermittelt, so heißt es. Hentig schwieg lange zu den Missbrauchstaten seines Lebenspartners Gerold Becker. Wie geht der Evangelische Kirchentag mit dieser Vergangenheit um? Johannes Reichert.
Becker, von Hentig, Kendler. Drei Männer, die im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in die Kritik geraten sind. Becker und Kendler auch als Täter. In den 80er und 90er Jahren traten diese Männer unbehelligt auf evangelischen Kirchentagen auf, konnten teils sogar im Präsidium sitzen. Für Kirchentagsvorstand Thomas de Maizière eine ernüchternde Erkenntnis.
Es wurde geschwiegen, wo miteinander geredet hätte werden müssen. Es wurde nicht nachgefragt, wo hätte nachgefragt werden müssen. Es wurde nicht gehandelt, wo hätte gehandelt werden müssen. Wir waren als Kirchentag nicht anders und keineswegs besser als andere Institutionen oder die ganze Gesellschaft.
Die vom Kirchentag in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass die Verbindungen der drei Männer zum Kirchentag eng waren. Demnach nutzten die Pädagogen die kirchlichen Treffen, um ihre Netzwerke und ihren guten Ruf zu pflegen. Die Reformpädagogen Hartmut von Hentig, Gerold Becker und Helmut Kentler haben auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag zwar keine sexualisierte Gewalt begangen oder gerechtfertigt, lautet das Ergebnis der Studie, die der Historiker Uwe Kaminski verfasst hat. Dennoch habe sich der Kirchentag nicht distanziert, als Vorwürfe gegen die drei bekannt wurden, so die heutige Generalsekretärin des Kirchentags, Christin Jahn.
Menschen, die menschenverachtend handeln oder Positionen so beziehen, das müssen wir uns als Kirchentag genauer anschauen und uns davon distanzieren und dafür sorgen in Zukunft, dass das gar nicht erst passiert, dass wir diesen Menschen die Bühne geben. Offen bleibt allerdings die Frage, warum nicht spätestens nach dem breiten Bekanntwerden der Gewalttaten Beckers und Kentlers, also ab 2010, dass da keine eigenständige Aufarbeitung des Kirchentages eingesetzt hat.
Als 1999 erstmals öffentliche Vorwürfe gegen Becker wegen Kindesmissbrauchs auftraten, war er bereits seit 2 Jahren aus dem Präsidium ausgeschieden. 2010 kam dann im Rahmen des flächendeckenden Missbrauchsskandals heraus, dass der langjährige Leiter der Odenwaldschule und Lebenspartner von Hartmut von Hentig etliche Schüler zwischen 12 und 15 Jahren missbraucht hatte. Die Rede ist von mindestens 86 männlichen Opfern. Vom Evangelischen Kirchentag gab es damals keine Reaktion. Auch zu dem Psychologen und Sexualwissenschaftler Helmut Kentler erfolgte keine Distanzierung. Dessen Forderungen nach einem offeneren Umgang mit Homosexualität fanden großes Gehör innerhalb des Evangelischen Kirchentags. Er wurde dort Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche. Im sogenannten Kentler-Experiment vermittelte er Kinder und Jugendliche wissentlich an pädophile Pflegeväter. Bereits seit mehreren Jahren betreibt das Evangelische Studienzentrum Josefsthal, an dem Kentler zeitweise in den 60er Jahren arbeitete, Nachforschungen über die eigene Geschichte. Die jetzige Studie des Kirchentags findet Pfarrer und Leiter Roger Schmidt richtig.
Allerdings hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es alles etwas früher passiert wäre. Aber ich denke, es ist jetzt wirklich dran, dass wir an allen Stellen der Kirche diese Schritte der Aufarbeitung tun.
Das Fazit der nun neu vorgelegten Studie, das damalige linksliberale Establishment des Kirchentags ermöglichte den drei Akteuren, ein breites Publikum zu erreichen, vor dem sie ihre Ideen von Reformpädagogik verbreiten konnten.
Jeder erinnert sich an die Bilder aus Paris vom 15. April 2019, als die Kathedrale Notre-Dame in Flammen stand. 5 Jahre später wird sie wieder eröffnet. Am Samstag nächster Woche beginnt die feierliche Wiedereröffnung, und zwar mit einer Ansprache des französischen Präsidenten. Und einen Tag später will der Erzbischof die erste öffentliche Messe für geladene Gäste in Notre-Dame halten. Ab dem 16. Dezember stehen die Kirchentüren für alle offen. Was 2019 passiert ist, soll nie wieder eintreten. Deshalb wurde unter anderem der Brandschutz für die Kathedrale ganz neu konzipiert. Und jetzt gab es eine erste Begehung mit dem französischen Präsidenten, Julia Borutta aus Paris.
Als die 1300 Männer und Frauen im Hauptschiff der Kathedrale zum feierlichen Familienfoto antreten sollen, bricht plötzlich Jubel aus. Erleichtert und glücklich. Denn jetzt ist es endlich geschafft. Die Kirche ist wieder auferstanden. Präsident Macron ist stolz. Die hier Versammelten seien der Beweis dafür, dass nichts und niemand Kühnheit, Arbeit und Hoffnung widerstehen könne.
Au fond, vous avez montré au monde que rien ne résiste à l'audace, à la volonté, au travail et à cette espérance.
250 Unternehmen waren an diesem Kraftakt beteiligt. Konkurrierende Firmen taten sich zusammen, wurden eins auf der Jahrhundertbaustelle, die nur gelingen konnte, weil alle an einem Strang zogen.
Nous savons, vous toutes et tous qui êtes là, tout ce que nous vous devons.
Auf dieser Baustelle habt ihr Tag und Nacht verbracht. Ihr habt die Herausforderung angenommen, euch eingereiht in die Kette derjenigen, die diese Kirche vor 850 Jahren erbaut haben. Auch sie hatten diese Leidenschaft für das Schöne, das Gutgemachte, wollten über sich hinauswachsen. Das Ergebnis ist atemberaubend schön. Die ganze Kirche strahlt. Die gleißende Wintersonne über Notre-Dame bringt im Innern der Kathedrale die restaurierten Fenster zum Leuchten. Auch die, die in der Kölner Dombauhütte restauriert wurden, sind wieder an ihrem Platz. Bunte Lichtflecken tanzen auf den Säulen und den Wänden. Die einzelnen Kapellen wetteifern um die schönsten Farben. Hellblau, Rosa, Rot, Grün, Gold. Auf dem Rundgang des Präsidenten erklärt Restauratorin Marie Parron: Wir konnten uns gar nicht vorstellen, welch intensive Farben unter der schwarzen, schmutzigen Schicht schlummerten. Wir mussten nichts nachmalen. Wir haben diese Wandmalereien aus dem 19. Jahrhundert von Viollet-le-Duc eigentlich nur gesäubert, freigelegt. Nur an ganz wenigen Stellen mussten wir ein bisschen mit frischer Farbe ausbessern. Auch die Kalksteinsäulen strahlen hell und sind von einer blonden Farbe. Spezialistin Clara Beyer erklärt: Wir haben erst alles abgesaugt, um den Bleistaub zu entfernen. Danach haben wir Latexkompressen gemacht. Latex absorbiert den Dreck in den Poren des Steins, zieht quasi ein und dann reißt man ihn mit einem Ruck ab. Die Kathedrale ist nicht nur schön, sie duftet auch. Vielleicht liegt es an den unterschiedlichen Naturmaterialien, die sich vereinen. Dazu zählen auch die 2000 Eichen, die extra zur Erneuerung des Dachstuhls und dem Nachbau des Vierungsturms gefällt wurden. Alle Balken wurden mit eigens geschmiedeten mittelalterlichen Werkzeugen bearbeitet, damit alles genauso aussieht wie vor dem Brand. Präsident Macron betont sichtlich bewegt: Notre-Dame ist die Seele unseres Landes. Sie gehört den Christen, aber auch allen anderen Menschen, allen auf der Welt. Notre-Dame ist größer als wir. Der Präsident hat Wort gehalten. Der Wiederaufbau in nur 5 Jahren ist geglückt. Nun werde die Wiedereröffnung eine Art Schock für die Besucher sein, prophezeit Macron. Ein Schock der Hoffnung.
Das war Religion und Welt für diese Woche. Hören Sie die Sendung teilweise oder komplett gerne noch einmal an. Sie finden den Podcast auf srkultur.de.